SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: mit einer Stimme. Warum singen wir im Chor? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Wie im tiefen Winterschlaf lag die Chorszene in der Zeit der Corona-Einschränkungen. Nun ist sie wieder aufgewacht. Mit Proben, ganz ohne Maske, vielen Konzerten und sogar großen Festivals, wie aktuell dem Chorfest in Leipzig. Über 500 Chorkonzerte in 4 Tagen sind dort am Wochenende zu hören. Die Chormusik ist also wieder da, aber dennoch ist nicht alles beim Alten. Die Mitgliederzahlen sinken, einige Chöre haben sogar ganz aufgegeben. Welche Zukunft hat die Chormusik? Kann die Lust auf das gemeinsame Singen überhaupt versiegen? Und welche Wirkung hat das Singen in Gesellschaft auf uns? Darum geht es heute hier im SWR2-Forum. Ich begrüße dazu Rebecca Grotjan, Professorin für Musikwissenschaften an der Universität Paderborn und der Hochschule für Musik Detmold, den Musikwissenschaftler Professor Dr. Gunter Kreuz von der Universität Oldenburg. Und mit dabei ist auch der Kulturmanager und Musiker Moritz Puschke. Er war unter anderem Geschäftsführer des Deutschen Chorverbands und ist aktuell künstlerischer Leiter des Musikfests Ion in Nürnberg. Herr Puschke, 350 Chöre fahren in den nächsten Tagen zum Chorfest nach Leipzig. Es gibt Tages- und Nachtkonzerte, Singalongs, Wettbewerbe in allen erdenklichen Stilen und Zusammensetzungen. Wenn man das liest, dann könnte man ja meinen, es hätte niemals Corona-Gesangsverbote gegeben. Hat die Chorszene die Pandemie also überwunden?
Naja, ich glaube, so ein Festival, was ja auch Corona-bedingt nun schon mal verschoben wurde, das sollte ursprünglich 2020 stattfinden. Das hat natürlich noch eine ganz besondere Bindekraft und eine Ausstrahlung. Meine Tochter singt hier in Nürnberg in einem Jazz-Popchor, die proben seit einem halben Jahr, wollen beim Wettbewerb dabei sein. Man merkt das so richtig, wie groß die Lust ist, auch rauszukommen, endlich mal wieder in der Gemeinschaft was zu machen, andere Leute kennenzulernen, Applaus zu bekommen. Die haben ja zum Teil gerade die Uni-Chöre, Hochschulchöre, die Schulchöre, 2 Jahre überhaupt kein Konzert gegeben. Und da habe ich das Gefühl, das Deutsche Chorfest ist jetzt so eine lang ersehnte Initialzündung. Und ich hoffe, dass irgendwie alles funktioniert und alles ganz großartig wird.
Rebecca Grotjan, Sie forschen als Musikwissenschaftlerin zur Geschichte des Singens, zu Gesang und Gender. Daneben singen Sie aber auch selbst im Chor. Wie hat die Pandemie das Chorsingen verändert?
Ist vielleicht ein bisschen früh, das zu sagen. Es gibt ja auch Leute, die meinen, die Pandemie ist noch gar nicht so ganz vorbei. Tatsächlich bleibt ja natürlich diese Unsicherheit. Das ist eines der großen Probleme, dass man schwer planen kann. Ob ansonsten die Pandemie jetzt wirklich ursächlich ist für die Problemlage, weiß ich nicht. Ich glaube, die Pandemie hat einen Vorgang stark beschleunigt, der schon sehr viel länger im Gang ist, dass Chöre eines bestimmten Typus einfach womöglich keine Zukunft mehr haben. Vielleicht rücken andere Arten des gemeinsamen Singens nach. Also das Sterben gerade auch so der Gesangsvereine, auch kleinerer, mittelgroßer Kirchenchöre, das konnte man ja schon vorher beobachten.
Also Sie meinen jetzt mit Chöre eines bestimmten Typus genau solche älteren Chöre, Gesangsvereine. Was verstehen Sie da genauer drunter?
Naja, historisch betrachtet ist ja dieser Chorgesang als, ich sag's mal ganz abstrakt, ein Zusammenschluss von erwachsenen Leuten, die sich freiwillig miteinander treffen, um gemeinsam zu singen. Das ist ja historisch gerade mal 200 Jahre alt. Und es hat in diesen 200 Jahren eine gewisse Entwicklung gegeben. Man kann da so ein paar Phasen finden. Aber im Grunde glaube ich schon, oder ich bin sicher, das hat auch etwas mit Gesellschaftsstrukturen zu tun. Letztlich bildet sich da irgendwo auch das bürgerliche Zeitalter drin ab. Und ich denke, dass das so ein bisschen vorbei ist. Und darunter leiden nicht nur Chöre, sagen wir mal, die jetzt ein sehr traditionelles Repertoire haben, Männerchöre oder Gesangsvereine, auch die Kirchenchöre, selbst wenn sie sich bemühen, ein modernes Repertoire oder so zu singen. Aber es sind einfach jetzt ganz andere Motivationen im Spiel, um zu singen. Und insofern bin ich so ein bisschen skeptisch, ob wir die Verhältnisse, die vielleicht noch vor 30 oder 50 Jahren unangefochten standen, die werden sich nicht wiederherstellen lassen, glaube ich.
Okay. Gunter Kreuz, was denken Sie? Erleben wir vielleicht gerade sogar eine Krise der Chöre? Also das Chorfest in Leipzig, das hätte ja 2020 stattfinden sollen. Und auch wenn das heute so groß ist, damals war es eigentlich noch viel größer angedacht. Also 15.000 Singende waren damals erwartet, heute sind es nur noch 10.000. Erleben wir da gar eine Krise?
Ja, absolut. Ich möchte Frau Grotjan völlig recht geben. Um die Zukunft zu verstehen, müssen wir in die Vergangenheit schauen. Und ich glaube, das ist so mit drei, ich nenne das mal Stigmatisierungen, drei Stigmatisierungen gibt. Die eine liegt lange zurück, dass historisch nach dem Zweiten Weltkrieg das Singen mit Propaganda assoziiert wird. Und das klingt erstmal weit weg, aber es betrifft ja die Eltern- und Großelterngeneration, das heißt die Familien. Da ist die Musikalisierung nach dem Zweiten Weltkrieg in vielen Bundesländern zurückgefahren durch mangelnden Singen in Kindergärten und Grundschulen. Und den Mangel haben wir bis heute, den schleppen wir durch. Das Zweite, was noch eine Rolle spielt, ist, dass doch viele Kinder auch dann in bestimmten Generationen gesagt bekommen, du kannst nicht singen, das ist auch eine Stigmatisierung, wobei die Menschen dann Jahrzehnte brauchen, um zu begreifen, dass das falsch ist, dass sie singen können und aber so lange gar nicht auf die Idee kommen. Das heißt, der Schlüssel sind letztlich die Familien. Und jetzt kommt eben noch die dritte Eingrenzung dazu durch die Gesundheit. Das Singen als Superspreading. Und Frau Grotian hat wiederum recht, dass wir ja noch gar nicht wissen, sind wir schon aus der Pandemie draußen oder nicht. Und ich habe den Verdacht, dass wir den Herbst nochmal, der kann sehr schwierig werden. Wir werden es sehen, erleben. Hier einfach zu sagen, naja, das ist jetzt ein Tief und jetzt geht alles nach oben. Also Christian Wulff, der Präsident des Deutschen Chorverbands sprach von einem Hockey-Trough und das ist so die Hoffnung, dass man dieses Tief jetzt überwindet und da bin ich skeptisch, dass das so schnell gelingen wird. Es wird eine Generationenaufgabe aus meiner Sicht, um da rauszukommen und auch das gesellschaftlich zu verbreitern, weil das sagen ja auch verschiedene Studien, dass eben nicht die ganze Gesellschaft beteiligt ist, sondern eben dass ein Obermittelschichtphänomen ist, das Chorsingen. Das ist ausgesprochen schade für das Potenzial, was da drin steckt.
Herr Puschke, was denken Sie? Wir haben jetzt gerade gehört, dass es eben vor allem drei Ebenen geben könnte. Eben diese Stigmatisierung nach dem Zweiten Weltkrieg, dieses Gesangstrauma und vielleicht auch die Gesundheit, Superspreading-Events. Herr Puschke, wie schlecht ist die Lage? Wie ist die Lage gerade?
Na, wir haben es ja eben jetzt auch schon gehört und sind uns da sicherlich alle einig. Das gab es ja nun vor Corona schon. Wir haben ja dieses altershomogene Wegsterben von ganzen Chören, von Chorgenerationen, gerade im ländlichen Raum. Ich habe ja als Geschäftsführer des Deutschen Chorverbands auch immer die Mitgliederstatistik jedes Jahr gesehen, weil die kleinen Einnahmen, die man halt generiert hat aus den Mitgliedsbeiträgen, doch sehr klare Aussagen geben. Und insofern kennen wir das ja schon länger. Ich bin aber trotzdem auch ein Berufsoptimist. Sonst könnte ich auch keine Festivals machen und immer wieder neu motivieren. Wir haben aber auch immer gesehen, dass es überall dort, wo es Brutstätten gibt, wo es Besessene gibt, wo es Verrückte gibt, wo es Leidenschaftliche gibt, besonders natürlich in Metropolen, sprich wo es gute Chorleiterinnen und Chorleiter gibt, es auch einen Aufwuchs gibt zu verzeichnen. Das sieht man beim Deutschen Chorwettbewerb, wenn man guckt, wo die guten Chöre herkommen. Man sieht es überall, wo es Hochschulen gibt, wo es Universitäten gibt, die Chormusik anbieten. Man sieht es dort, wo Schulmusik eben funktioniert, wo zum Teil es auch Brücken gibt zwischen dem kindgerechten Singen in qualifizierten Kindergärten, in Grundschulen, also wo es sozusagen auch einen aufbauenden Musikunterricht gibt. Da merkt man, dass da geht es dann übrigens auch besser mit den Kirchenmusikern und Kirchenmusikerinnen, die sich dann eben vernetzen mit den Pädagogen in der Schule. Und solche Keimzellen, solche Brutstätten, ich glaube, die müssen wir identifizieren und die müssen wir stärken. Und das wird in der Tat eine nationale Aufgabe sein. Das klappt so nicht, wie es jetzt läuft mit 16 Bundesländern und den Kommunen und den Chorverbänden alleine. Genau diese Strukturen funktionieren so nicht mehr. Da braucht es Allianzen, ganz neue Art zwischen Kirchen, zwischen Behörden. Aber auch von der Bundesregierung braucht es eben entsprechende Mittel. Das ist ein riesengroßes Thema, über das wir jetzt natürlich Stunden reden könnten. Aber ich will identifizieren, das ist das, was mich reizt. Wo sind die Potenziale? Wo sind Gelingensbedingungen vorhanden und wo kann man eben modellhaft aufbauen und stärken und dann ein Stück weit auch auf solchen Chorfestivals wie jetzt dem Deutschen Chorfest, auch auf unserem Festival hier in Nürnberg auf der Chorcom in Hannover, wo kann man diese Leute zusammenbringen, dass sie voneinander lernen und dass sie letztlich auch so ein Stück weit eine Trendwende einleiten.
Frau Grotian, wo sehen Sie da Entwicklungspotenzial vor allem? Also ist es vielleicht ein anderes Repertoire? Sind es eben auch so andere Vernetzungsmöglichkeiten, eben zum Beispiel auch, wie Herr Puschke gerade gesagt hat, mit Pädagogen, Pädagoginnen. Wo sehen Sie da die meisten Potenziale?
Ich könnte natürlich jetzt ganz ketzerisch erstmal antworten, ist das denn überhaupt unbedingt ein erstrebenswertes Ziel? Das könnte man ja auch hinterfragen. Ja. Ich bin selber begeisterte Chorsängerin, ne? Also nicht, dass ich jetzt hier missverstanden werde, aber eben auch gewohnt, die Dinge historisch zu sehen und Manchmal frage ich mich schon, ob wir wirklich Formen von Begeisterung, überhaupt so Formen von Gefühlen sozusagen, die vielleicht auch einer bestimmten Epoche angehören, ob wir das überhaupt versuchen sollten, die zu rekonstruieren. Ja, ich habe so ein bisschen auch, während Sie, Herr Puschke, eben sprachen, ich stimme Ihnen in vieler Hinsicht zu. Und doch bin ich nicht ganz so optimistisch, obwohl ich das von meinem Naturell her eigentlich immer bin. Aber ich selbst singe in so einer Kantorei, alte Schule, ne? Hier Christuskirche in Detmold, eine Kantorei in der Nachkriegszeit gegründet von Alexander Wagner. Die waren sehr erfolgreich und wenn ich mich so mit den älteren Mitgliedern unterhalte, dann sehe ich auch, da ist noch die Erinnerung an eine große Tradition lebendig, ne? Wo man dieses kirchenmusikalische Repertoire sang, von Schütz über Bach, natürlich auch mal Brahms, bis hin zum Genfer Psalter und so. Und das ist schon so, wir sind alle traurig, dass es keinen Nachwuchs gibt. Der Chor ist schon ziemlich gut. Der Chorleiter ist ganz ausgezeichnet und trotzdem findet sich dafür kein Nachwuchs. Und ich denke, wenn man darüber nachdenkt, woran das liegt, dann hat das eben auch damit zu tun. Ne? Die Stellung der Kirche hat sich verändert. Das alte Musikrepertoire ist ja überhaupt erst ins Spiel gekommen aufgrund der kirchenmusikalischen Erneuerungsbewegung in den 1920er Jahren, 30er Jahren. Wollen wir das so wieder haben? Und man müsste nochmal an ganz andere gesellschaftliche Aspekte auch gehen. Und das sind die Themen Alter und Gender. Die Menschen, die in den Chören singen, sind durchschnittlich, so in unserem Chor schätze ich, über 60. Und es fehlen die Männer. Und darüber können wir vielleicht auch nochmal sprechen, ne? Was eigentlich da zu tun ist, woran das überhaupt liegt und so weiter.
Ich würde ganz gerne die Frage nochmal an Herrn Kreuz weiterreichen. Warum sollten denn Menschen im Chor singen? Warum sollten wir denn dafür arbeiten, dass immer mehr Menschen regelmäßig Chorproben besuchen, Konzerte geben und so weiter?
Ja, zunächst möchte ich gerne zwei Punkte von Herrn Puschke mal aufgreifen. Das eine ist, finde ich, ganz essentiell die Euphorisierung. Wir brauchen diesen Drive und diese Akteure, die Leute mitziehen und die ja was bewegen. Und da hat Herr Puschke völlig recht, dass dort, wo diese Menschen aktiv sind, da kann sich auch was bewegen. Und da geht's auch voran. Das andere, was er auch so indirekt angesprochen hat, es ist ein Querthema. Das heißt, in den Kommunen, in den Gemeinderäten müsste viel mehr diskutiert werden, nicht nur darüber, wie finanzieren wir den Rasenplatz für den Ballsport, sondern wie schaffen wir es, Räume, Räumlichkeiten für Chorleiter zu unterstützen, dass sie sich nicht ständig zur Decke strecken müssen, sondern einfach eine Infrastruktur finden, zum Beispiel auch Räume mit Luftfiltern, in denen man auch in Pandemiebedingungen sicher singen kann, wo also eine Infrastruktur geschaffen wird und man mit demselben Feuer dabei ist, wie man Ballsportarten unterstützt, dass man sagt, wir müssen die Kultur unterstützen. Das bedeutet, es ist ein Querthema, was eben auch in die Bildung geht, dass den Familien klar ist, wenn ihre Kinder da in Chor singen, dann nehmen die viel mit für ihre Entwicklung, für ihre Sprachbildung, für ihre Integration. Da bin ich jetzt bei Ihrer Frage, Herr Lang. Das ist ganz klar, dass wir das Singen brauchen. Wir wissen ja gar nicht, wie alt das Singen ist, weil es die ganze Menschheitsgeschichte begleitet. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass es auf vielen Ebenen, vielen Altersgruppen, auch eben Alter, was Frau Grotian eben angesprochen hat, viele positive Wirkungen hat, die wir nicht verschenken sollten. Daher ist es einfach ein Thema, was in verschiedene Ressorts gehört, quer gedacht werden muss. Also querdenken mal in einem positiven Sinne, weil wir brauchen diesen Zusammenschluss verschiedener Kräfte. Und das muss auf den, sagen wir mal, unteren administrativen Ebenen beginnen und das kann auch nicht alleine vom Bund kommen. Also die Hoffnung, jetzt macht man eine Bundesinitiative und dann ziehen alle Länder mit. Ich glaube, da darf man sich keine Illusionen hergeben. Das lässt die Ämter für Soziales in den Ländern vollkommen kalt, ob sie deswegen ihre Erzieherinnen, Erzieherausbildung ändern sollten, wo ja auch viel im Argen ist, weil eben die Erzieherinnen, Erzieher gar nicht auf Kinder mit Stimmen vorbereitet sind. Und das ist in einzelnen Bundesländern so, zum Beispiel in Thüringen, aber in Sachsen zum Beispiel oder in anderen Rheinland-Pfalz ist das eben nicht so.
Das will ich unterstützen. Wir haben vor 15 Jahren im Deutschen Chorverband 2006 mit den Musikakademien, mit einige Musikhochschulen einen Qualitätsstandard festgelegt für das kindgerechte Singen im Kindergarten. Ganz einfach, altersgemäße Tonlage, Dur, Moll, Rhythmus, also wirklich praktisch einfach und hatten das Ziel, mit dieser Initiative, das sind ja die Carusos, das Singen im Kindergarten zu qualifizieren und zwar an die Multiplikatoren ranzukommen oder Multiplikatorinnen, besser gesagt, das sind ja zu 99% Frauen und haben irgendwann gemerkt, okay, das geht auch so mit dieser netten bürgerlichen Unterstützung, dass dann irgendwie ein bisschen Geld gegeben wird und so weiter, dass dann halt eine Erzieherin auf eine Weiterbildung gehen kann. Aber ich will Herrn Kreuz unterstützen, es braucht den Qualitätsstandard in der Ausbildung der Erzieherinnen und der Erzieher. Und es ist nach wie vor in Deutschland so, dass es ganz viele Bundesländer gibt, wo man Grundschullehramt studieren kann, ohne dass man singen lernt, dass man Musik überhaupt nicht braucht und dass der Musikunterricht in der Grundschule wie in Berlin oder in Brandenburg zu über 50% fachfremd unterrichtet wird oder gar ausfällt. Und dann müssen wir uns über die Folgen ja auch nicht wundern, wenn dann ein Chor wie der von dem wunderbaren Ali Wagner geleitet oder gegründet in Detmold dann irgendwann auch vielleicht droht wegzusterben. Ja klar, ich meine, wenn halt 50 Jahre in genau diesem Bereich nicht investiert worden ist und eben auch nicht vernetzt gedacht worden ist, dann ist das auch kein Wunder. Und ich glaube schon, dass es Kirchenmusik braucht. Ich glaube schon, dass ein Brahms Requiem, selig sind die Toten oder selig sind die, die Leid tragen, und denn sie sollen getröstet werden, dass das in Kriegszeiten ein ganz, ganz großes Thema ist. Und ich habe gestern Friedhilde Trühn hier zu Gast gehabt in Nürnberg, eine völlig verrückte Kinderchorleiterin aus Tübingen, die macht bei uns zur Eröffnung des Festivals, die singt Bach mit 250 Grundschulkindern, mit ganzen Klassen aus allen Milieus. Das steht nirgendwo auf dem Lehrplan, weil wir trauen Johann Sebastian Bach den Grundschülerinnen nicht zu. Und das ist für mich ein ganz, ganz großes Thema. Nicht nur Euphorie, sondern auch ein Qualitätsschub mit einer großen Form eben von Motivation. Und die Kinder sind total heiß darauf. Die spüren sofort, was das bedeutet, wie der improvisiert hat. Natürlich machen die das kindgerecht und die machen das nicht mit einem großen Orchester. Aber da entsteht sozusagen ein ganz großes Miteinander, die kommen mit der Musik in Berührung und sie werden vor allen Dingen über so eine Projektwoche, sie werden zu kleinen Musikanten.
Frau Grotian, überzeugt Sie das?
Da überzeugt mich ganz viel. Herr Proschke spricht mir teilweise auch aus dem Herzen. Ich habe auch da noch weiter gedacht, was Sie sagten, das Singen oder dieses Chorsingen, das ist ja auch eine Form von Partizipation. Dass Menschen, die selbst keine Profimusikerinnen oder Musiker sein könnten, einfach weil sie die Ausbildung nicht haben, vielleicht auch nicht das Talent, ja, denn doch tolle, wunderbare, große Musik mitsingen können, wie eben das Brahms-Requiem, aus dem Sie gerade zitiert haben. Und daran zu arbeiten, auch das überhaupt wieder zu vermitteln, dass das auch der Sinn ist. Nicht nur, ich will das gar nicht ausschließen, ne, dass Singen Spaß macht, dass Singen auch irgendwie körperlich gesund ist, ne, sondern dass wir auch was davon haben, wenn wir so ein Brahms-Requiem mitgesungen haben und das so als Trostvorrat im Herzen haben. Ne. Was ich mich manchmal frage, ist, wie kommt man aber gegen den gesellschaftlichen oder kulturellen Mainstream eigentlich an? Musik ist in unserer Gesellschaft eben hauptsächlich Konsum. Das fällt mir so stark auf, wenn ich mit Studierenden über Musik spreche. Für die hängen die Wörter schon zusammen. Musik ist Musikkonsum. Ich habe auch Befragungen mal gemacht, so informell. Wer von den Studierenden, selbst an der Musikhochschule, macht eigentlich mehr Musik, als er oder sie hört? Das sind ganz wenige. Klar, die Leute, die 8 Stunden Geige üben müssen. Sonst niemand. Und das frage ich mich schon manchmal, ob man, also jetzt klinge ich schon wieder so negativ. Aber
Ich frage mich trotzdem, aber warum sollten Sie auch, habe ich mit Volkert Ude neulich drüber, der denkt ja auch den ganzen Tag drüber nach, der Konzertdesigner, Radialsystem und so weiter, mal ganz ketzerisch gefragt, warum sollten die denn Musik machen? Warum sollen die denn singen, wenn die eine Oktave zu tief das Zeugs vorgesungen bekommen haben im Kindergarten und wenn sie keinen Musikunterricht in der Schule bekommen haben? Und wenn es immer noch so ist, das ist nämlich immer noch so, dass in der 7. Klasse, in der Pubertät, wenn ich in den Stimmbruch komme, ich gehe aus mein Herz und suche Freud, 7 Strophen alleine vorsingen muss und eine 6 kriege. Wenn das immer so ist, warum soll ich denn Musik machen? Warum?
Also ist das denn wirklich noch so in den Schulen?
Ja, also es gibt so mehrere Punkte, die sich jetzt so ein bisschen überlappen. Wie erreicht man die nächste Generation vom Singen? Ich glaube, dass das Chorfest eine Initialzündung sein kann, aber im Grunde bräuchte man in jeder Kommune so ein Chorfest. Und diesen Enthusiasmus und auch die Bereitschaft, wirklich qualitativ Hochwertiges zu organisieren und rüberzubringen. Aber wie bringt man das in die Fläche? Ich glaube, das ist die große Aufgabe und da, glaube ich, geht es nicht ohne die Mithilfe der Kommune und vor allem aber auch der Familien, dass die Familien sensibilisiert werden. Das geht ja schon los mit den Wiegenliedern. Es gab mal eine Facharbeit, die wurden mir zugetragen, mit dem Titel Singende Väter braucht das Land. Also die Kandidatin ist da losgezogen, hat dann Familien besucht und hat dann singende Väter gesucht, die mit ihren Kindern singen. Und sie war ganz frustriert, dass sie ganz wenig oder gar keine gefunden hat. Da liegt eigentlich schon viel im Argen, dass die Eltern gar nicht wissen, was sie ihren Kindern antun, wenn sie sagen, da gibt es nicht eine App dafür, die man Wiegenlieder einstellen kann und kann sowieso nicht singen. Und warum sollte ich das? Und was hat mein Kind davon? Da verderbe ich doch die Ohren des Kindes, wenn ich da falsch singe. Und diese Dinge rauszubringen und sagen, nein, es geht hier um Gefühle, es geht um Zuwendung, es geht um die Stimme als ein Instrument des Sprachlernens, gerade bei vorsprachlichen Kindern, das muss viel mehr ins Bewusstsein rein, um dann auch eine Basis zu schaffen, auf der dann auch das gefordert wird aktiv. Also wenn der Musikunterricht ausfällt, dann lässt das die Eltern vollkommen kalt. Die malen dann keine Plakate und ziehen vors Kultusministerium, sie wollen Musikunterricht haben. Das werden die als Letztes tun. Aber wir müssen da irgendwie es schaffen, da hinzukommen. Und ich glaube, da kommt man irgendwie um die Familien und das Bewusstmachen, wie wichtig das ist für die Entwicklung, kommt man nicht drum rum.
Herr Kreuz, jetzt wollte ich da auch nochmal die Frage von Herrn Puschke mit aufnehmen. Also warum sollten wir denn eigentlich wirklich mehr Musik machen, als wir hören? Oder Frau Grotjan hat es ja auch eigentlich gesagt. Diese Frage, die finde ich ja doch interessant und ich glaube, Sie können uns dazu auch wirklich ganz interessante Antworten geben, weil Sie ja auch ein Buch geschrieben haben, unter anderem, warum Singen glücklich macht. Das führt ja wahrscheinlich sehr klar zu diesem Thema hin, nach der Wirkung der Musik. Natürlich ist es auch klar, Kunst kann sich natürlich nicht nur an ihren Zwecken messen, aber bleiben wir vielleicht doch mal bei dieser Frage, wie wirkt denn Musik oder andersrum, warum macht Singen denn glücklich und welchen Zweck hat es, welchen Nutzen hat es für uns?
Ja, das wüsste ich auch gerne. Das steht noch relativ am Anfang, aber nochmal zum Hören. Also man macht ja so gerne die Dichotomie auf Hören und Machen. Aber Hören ist ein aktiver Vorgang. Und es kommt immer drauf an,
kann
das
ein aktiver
Lauschen,
Prozess
das
sein,
Hören,
oder?
Naja gut, konsumieren, wenn ich jetzt Musik anmache, die ich wirklich hören will und mich damit auseinandersetze, dann ist es eigentlich nicht wirklich nur konsumieren. Also wenn ich dabei jetzt sonst was mache, sondern nur meine Langeweile zu vertreiben, ja gut, das hat dann starken Konsumtrag. Aber ich unterstelle, dass Musik hören immer eine Anregung bietet und vielleicht man doch innerlich schon ein bisschen mitsummt, sich mitbewegt, mitsingt. Deswegen möchte ich auch eine Lanze brechen für das Musikhören. Aber zu der Frage, warum macht Singen glücklich? Ich glaube, erstens können sich Millionen Sängerinnen und Sänger nicht irren. Die wissen genau, was ihnen gut tut. Und man hat wirklich auch sehr gute Hinweise, auch auf biologischer Ebene, auf psychologischer Ebene, sozialer Ebene. Singen ist eine Art Eisbrecher, das heißt, Menschen finden leichter zusammen, finden mehr Zugang zueinander und kommen leichter aus Isolation raus. Singen entspannt und setzt gleichzeitig Kräfte frei. Also Sängerinnen und Sänger sagen regelmäßig, ich bin so müde zur Chorprobe gegangen und fühlte mich danach so dermaßen erfrischt, könnte Bäume ausreißen, das ist nicht selten. Menschen, denen es nicht gut geht, können profitieren, gerade wenn sie Lungenprobleme haben. Dann könnte man meinen, wie absurd ist das denn? Ich habe ein Lungenproblem und soll singen. Aber die Lunge und das Atmen wird dann eher als eine Ressource gesehen, was dann wiederum bewirkt, dass man dich und den Körper und die Situation neu bewertet. Dasselbe gilt auch für Stimme, den Stimmapparat kräftigen. Ja, das ist auch ein völlig unterschätztes Problem. Man hat ja in der Reform der Lehrerausbildung auch vergessen, die Stimmhygiene da mitzunehmen. Und die einzigen, die dann noch was davon kriegen, sind tatsächlich die Musikstudierenden. Zumindest ist das in vielen Universitäten in Niedersachsen so. Und man profitiert körperlich, sozial, psychisch. Es gibt so Befunde, dass man im Blut von Sängerinnen auch Veränderungen im Hormonhaushalt im Sinne von verstärkter Ausschüttung von Endokannabinoiden gefunden hat. Also dieses sogenannte Runner's High, was man bei Langstreckenläufern feststellt, das gibt es auch bei Sängern. Also es gibt eine Art Singer's High. Also es gibt ein Bündel von Gründen, warum es keine schlechte Idee ist, das Singen anzufangen und warum man eben auch Kinder da systematisch und gezielt ran und wie Herr Pusch gesagt, hochwertig und da ist schon viel ausgearbeitet. Man muss es nur umsetzen und das ist, glaube ich, das große Problem.
Ja, man könnte natürlich jetzt ketzerisch sagen, das ist natürlich alles richtig, sowieso und auch natürlich eine Erfahrung, die man macht, wenn man singt, aber braucht man dafür Chor? Dafür reicht es ja zu singen. Alles, was Sie beschrieben haben, bezieht sich auf Singen. Ja, aber braucht man den Chor als Institution des gemeinschaftlichen Zusammen, alle singen dasselbe singen?
Ich würde die Frage jetzt mal kurz an Herrn Puschke weiterreichen. Braucht man den Chor?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die Mehrstimmigkeit würde ich nicht ganz außer Acht lassen. Also es ist wunderbar, alleine zu singen, es tut einem auch gut. Joggen ist auch ganz cool, aber ich glaube, Individualsportarten und so, das ist gerade gar nicht das, was dran ist. Wir haben die Vereinzelung, wir haben die Digitalisierung, wir haben die virtuelle Welt, wir haben Instagram, TikTok und sonst was. Und ich glaube, das Singen in der Gemeinschaft, echte Menschen sehen, Freunde treffen, wenn man irgendwo neu in irgendeine Stadt kommt, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, es ist existenziell. Und die Mehrstimmigkeit zu spüren, was das bedeutet, wenn man eine Terz rein ist oder so ein Akkord sauber ist und was das bedeutet, wenn man ein gutes Arrangement singt. Also gerade, was der Gunter Kreutz gesagt hat, das Hören wird geschult. Ich glaube, es ist ohne jeden Zweifel dringend notwendig. Und überall, wo es, da wiederholen wir uns ja auch, wirklich gut angeboten wird, gibt es ja auch diesen Zulauf. Und also ich halte es gerade jetzt in diesen Zeiten, das merke ich auch überall, wo jetzt Corona ist das eine Krieg, also wo diese Grundfeste wanken, wo man irgendwie nicht mehr weiß, die letzten 30 Jahre war das jetzt nur so eine Zwischenepoche von friedlichem Zusammenleben, keine richtig großen kriegerischen Auseinandersetzungen, die uns betroffen haben, dass ich glaube, dass das wirklich so ist, dass in das Zusammenkommen in dieser Gemeinschaft auch das Regelmäßige, ein Stück weit auch dieses, ja, so ein bisschen Disziplin, jetzt weiß ich, da ist Probe und ich darf auch nicht zu oft fehlen, aber vor allen Dingen das Erfolgserlebnis, vor allen Dingen der Applaus, vor allen Dingen auch in meinem Netzwerk, also eben nicht nur auf Instagram, dass ich sage, ey, pass mal auf, ich habe ein Konzert nächste Woche, kommt doch mal vorbei, schaut doch mal, was ich da mache. Ich glaube, es ist gerade jetzt dringender denn je.
Absolut richtig, finde ich, denn ich glaube, die Musikkultur und die Wirkung von Musik bedingen sich natürlich gegenseitig, weil alles entscheidet natürlich der persönliche Geschmack, die Vorlieben und die Erfahrungen. Und das ist doch wunderbar, dass man ein Universum von Stilen vor sich hat. Frau Grotian hat vorhin auch mit zu Recht das Artensterben unter den Chören beklagt. Das ist so. Auf dem Land, Männerchöre geben nach 150 Jahren ihre Standarten ab und die gibt's einfach nicht mehr. Die wandern dann in irgendwelche Heimatmuseen, wo sie dann ja bewundert werden und dann man fragt sich, was steckt da eigentlich da dahinter? Ja, da stecken soziale Gemeinschaften, intakte Dorfkulturen dahinter. Der gemischte Chor ist ja praktisch, Frau Grotian, korrigieren Sie mich, der ist ja praktisch im Zweiten Weltkrieg geboren worden, als die Männerchöre dann ja aus bekannten Gründen dezimiert wurden und die Frauen dann auch mitten in die Bresche sprangen. Und heute meint man, das wäre so mehr eine Zweidrittel-Frauen-Angelegenheit. Aber auch das ist historisch gewachsen. Und es ist keineswegs so, dass Männer weniger gesangsaffin wären. Das halte ich für Unsinn. Jeder Mensch, und das ist gar keine Geschlechterfrage, sondern das ist eine menschliche Frage, hat Lust auf Singen. Und das beginnt bei den Kindern. Und es kommt darauf an, wie wir damit umgehen, was wir daraus machen oder wie es gelingt, diese Veranlagung, die wir eben alle haben, mit dem kulturellen Umfeld zu vereinbaren. Und Herr Puschke hat auch ja diese Medialisierung und alle Eltern, die ich kenne, kämpfen mit den Medien oder der Nutzung ihrer Kinder von den Kacheln, die sie täglich in der Hand haben und nutzen. Und das ist so eine Seuche. Also wir sind in einem großen Telekom-Experiment, das nicht evaluiert wird, aber einfach gesagt wird, Digitalisierung auf Teufel komm raus und alle Kinder brauchen so früh möglich Handys. Es gibt in Amerika eine Bewegung, die heißt, glaube ich, Not Before 8 oder so, weil nämlich die großen Bosse der Telekom-Industrie also gesagt haben, meine Kinder vor dem 8. Lebensjahr kein Handy. Und das sind so Dinge, die wir völlig missachten und die uns einerseits ist die Erziehung unglaublich schwer machen, den Kindern aber auch sehr viel nehmen. Und jetzt TikTok ist angesprochen, wenn wir die Kinder erreichen wollen, wenn wir sie reizen wollen, dann sind wir sogar darauf angewiesen, das mit zu bedenken, dass über TikTok, Instagram mehr zu erreichen ist als über einen Flyer oder nette Aktionen. Ja.
Ja. TikTok, darf ich unterbrechen? Ich finde TikTok, klar, super. Man lernt ja sowieso in diesen ganzen Beratungen auf verschiedenen Kanälen spielen, aber auch nur die Kanäle, die man wirklich beherrscht. Okay, bin ich dabei, TikTok, Instagram. Aber wenn ich höre von meinem Patenkind, was jetzt 5 ist und in einem Jahr eingeschult werden soll und ein Jahr vor der Einschulung der sogenannte Sprachcheck passiert. Das heißt, das Kind geht das erste Mal in seinem Leben in die Grundschule, ist völlig wach, ist völlig aufgeregt, kann die ganze Nacht nicht schlafen. Und wie passiert 2022 dieser Eignungstest? Das Kind kommt an ein iPad mit einem Kopfhörer drauf und wird navigiert von irgendeinem Avatar oder sonst wie, das dem Kind spielerisch diese sprachliche Eignung irgendwie jetzt abnimmt oder nicht. Mhm. Wo ich mir denke, fuck, warum gehen die jetzt nicht in die Aula und singen verdammt nochmal jetzt einfach ein Frühlingslied, was jetzt dran ist, tanzen, ein bisschen gehen danach auf den Spielplatz und gehen dann nach Hause. Dann checke ich das als Pädagoge auch, wie gut die drauf sind, ob die ein Sozialverhalten haben, wenn ich mit denen kurz gesungen habe, getanzt habe und gespielt habe und dann haben die einen tollen Tag gehabt, haben die ganze Schule kennengelernt, aber nein, sie werden mit 5 an das iPad gesetzt. Und da denke ich nach wie vor, hey, jetzt gehen wir mal ran und gucken mal, wie wir optimieren. Wir haben ja Strukturen, wir haben diese ganzen zigtausend Verbände, wir hatten es von der flächendeckenden Wirkung vorhin, da will ich nochmal auf Umsetzungsstrategien kommen. Wir haben noch eine katholische Kirche, die zwar gerade immer schwächer wird, wir haben eine evangelische Kirche, immer noch mit einem Netz von Flensburg bis Garmisch an haupt- und nebenamtlichen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern, das ist auf der ganzen Welt so nicht gibt. Wir haben den Deutschen Chorverband mit irgendwie 300 Kreischorverbänden, Deutscher Musikrat, Kirchenchorverbände, katholisch, evangelisch, links, rechts, Konzertchor, vor Verbänden, ja, vor Verbänden und Sitzungskeksen, Selbstbeschäftigung kommt überhaupt nicht mehr klar, ehrlich gesagt. Aber was die nicht tun oder nur in seltenen Fällen sich wirklich zu vernetzen, und die haben auch Etats und die haben auch Budgets und wir müssen es knacken, und zwar gerade, wie der Gunter Kreuz sagt, vor Ort in den Regionen, und zwar nicht Eltern, Kinder, kommt zu mir, zu dem Verband oder zu dem Chor, sondern wie kriegen wir das hin, dass wir dahin gehen, wo die Kinder sind und wo die Eltern sind, weil wenn das stimmt, oder bin ich voll der Meinung, dass wir sozusagen im Bewusstsein knacken müssen, dass wir den Change-Prozess in der Familie hinkriegen müssen, dann müssen wir zu ihnen kommen und wir müssen in die Milieus gehen. Das ist kein Hinabstieg in die Milieus, sondern es ist auf Augenhöhe sich begegnen und die Leute anlächeln und sie motivieren und zu sagen, pass mal auf Leute, es macht totalen Spaß. Und ich glaube, da ist dieser Reformprozess, der ist ganz dringend auch nötig in der Verbandslandschaft, in der Kirchenmusikerlandschaft, weil nochmal, wir haben noch die Institutionen, wir haben auch immer noch Hochschulen und Universitäten, die das ein oder andere fachlich begleiten und entwickeln können. Aber ich wünsche mir so sehr, ich habe jetzt so lange, 20 Jahre in diesen Verbänden und Kirchen gesessen, dass die rauskommen aus ihren Sitzungsräumen und die Kekse links liegen lassen und einfach auf die Straße gehen und sich um das Singen kümmern. Und ich glaube, da braucht es ein Stück weit auch Anleitung, Motivation. Nochmal, es braucht nicht nur eine Landkarte der Chöre, die es jetzt gibt im Jahr der Chöre 2020, sondern ich wünsche mir, ob das dann mit der Unterstützung der Kulturstiftung des Bundes ist, wo ich sie neulich darauf hingewiesen habe, dass sie nicht nur die High-Level-Orchester featuren, sondern vielleicht auch mal zu gucken, wo gibt es diese Brutstätten, von denen ich eben sprach, wo gibt es Gelingensbedingungen, um genau so einen organischen Aufbau in Deutschland zu leisten, wo blinkt da das Licht auf und wo kann ich da hingehen und sagen, pass mal auf, die kriegen das da in der Schwäbischen Alb oder in Ostfriesland hin, so will ich das in MacPom oder Brandenburg auch haben. Und ich bleibe da Idealist, aber das ist das, was wir brauchen.
Das waren jetzt natürlich viele spannende, praktische Fragen, wie man das umsetzen könnte. Ich würde trotzdem noch mal gerne einen kleinen Schritt zurückgehen und noch mal zu dieser Frage kommen, wie schafft Singen denn Gemeinschaften? Weil da waren wir ja eigentlich jetzt vor ein paar Minuten noch mal. Und was für Gemeinschaften sind das denn? Wie wirkt denn sich das Singen auf die Gemeinschaften aus? Wir haben jetzt dann auch vorhin noch über den Nationalsozialismus oder das Dritte Reich eben gesprochen, wo das ja auch eine, ja, sagen wir mal, Schlagseite hatte. Das sind ja sehr vielfältige Dinge, ganz unterschiedliche Arten, wie das Singen eben Gemeinschaften schaffen kann. Frau Grotjan, geben Sie uns da mal einen Überblick.
Ja, vielleicht kann man auch so fragen, welche Gemeinschaften schaffen diese Chöre eigentlich? Ja. Ne? Die sogenannten Chorwerke, die heute gesungen werden, sind ja zum Teil auch aus einer Zeit, wo das heutige Konzept von Chor, ja, also Mehrfachbesetzung pro Stimme, ganz viele pro Stimme und so, ja noch gar nicht existierte, Bach zum Beispiel. Und diese Gründungswelle von Chören zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die hat natürlich auch mit der Formierung der bürgerlichen Gesellschaft zu tun, ne? Dass sich eben vor Ort die Gesellschaft auch als Gemeinschaft formierte, und zwar nicht als klassenübergreifende Gemeinschaft. Das Bürgertum hat sich da fleißig universalisiert. Wir sind alle eine Gemeinschaft, allerdings natürlich nur innerhalb der Middle Class. Es gibt dann natürlich diese Gemeinschaftsbildung in den Vereinen, die sind ja auch schon angesprochen worden. Männergemeinschaften dann natürlich auch stark gewesen, stark politisiert, diese Männerchorbewegung. Eine völlig andere Art von Gemeinschaft haben wir dann aber in den 20er Jahren. Ich sprach schon von der kirchenmusikalischen Erneuerungsbewegung, vorhin Jugendbewegung, mit dem Anspruch, viel stärker klassenübergreifend zu sein. Da konnte dann die Nazi-Ideologie ja mit ihrer Volksgemeinschaftsidee direkt anknüpfen. Das sind natürlich jetzt Riesenschritte und alles fürchterlich vereinfacht natürlich. Aber wenn man jetzt überlegt, was haben wir denn heute eigentlich? Mhm. Welche Gemeinschaften sind denn eigentlich denkbar? Also Andreas Reckwitz spricht ja von der Gesellschaft der Singularitäten. Das ist auch ein schönes Schlagwort.
Mhm, bekannter Soziologe.
Genau. Und da denke ich, muss man schon ansetzen. Welche Chance gibt es, dem entgegenzuwirken? Oder ist vielleicht die Zukunft des Singens, vielleicht auch des Chorsingens, eine, in der diese Singularitäten ihre Singularität sozusagen auch singend ausleben können, wie zum Beispiel in solchen Projekten wie dem Virtual Choir von Eric Whittaker. Das ist ja das gemeinsame Singen, jeder zu Hause vorm Mikro, und der Whittaker stellt dann daraus ein großes Ganzes zusammen. Nicht schlecht, es ist zum Teil sehr faszinierend, was da rauskommt, aber es ist sozusagen ein Chor, der die Gesellschaft der Singularitäten unmittelbar abbildet. Man sieht dann eben auch auf den Videos zig Kacheln, so wie wir das von Zoom kennen, aber die Idee ist schon älter als Corona. Man sieht zig Kacheln, alle singen alleine und der Herr Whittaker macht ein Ganzes draus. Also für mich wirklich ein Abbild der Gesellschaft der Singularitäten. Ist das die Zukunft oder können wir zurück zur Echtzeitgemeinschaft mit dem Flow, der ja auch entsteht, wenn alle gemeinsam atmen und so weiter?
Aber da würden Sie...
Hoffentlich nicht, Kreuz, und genau. Vielleicht ja. Auch ganz sicher nicht. Ich möchte dieses leidenschaftliche Plädoyer von Herrn Puschke nicht untergehen lassen, sondern vielleicht kleinen Dingen ergänzen. Vielleicht sollte man auch noch dran gehen, das Ziel noch ein bisschen zu schärfen. Also ich habe einen Vorschlag dazu, das habe ich Vision 2025 genannt. Und zwar meine Idee war, man müsste eigentlich mal verbreiten, dass alle Kinder zwischen 2 und 5 Jahren bis 2025, also wir haben noch knapp 3 Jahre Zeit, 25 Lieder aus 2 bis 5 Ländern, aus 2 bis 5 Kontinenten lernen und da vermittelt bekommen, dass die, wenn die in die Grundschule kommen, einen Grundstock haben von 25 Liedern aus aller Herren Länder, mit denen die auch in der Grundschule ankommen können, weil oft ist das Problem, die Kinder haben wenig Gesangserfahrung in den Kindergärten, dann kommen in die Grundschulen, werden oft fachfremd unterrichtet, und wenn sie dann in den Genuss von Musikunterricht kommen, dann fangen die auch stimmlich wieder bei Null an. Das finde ich ausgesprochen schade und eigentlich auch nicht kindgerecht. Und eigentlich müsste man dieses Recht verfassungsmäßig schützen, dass man sagt, Kinder haben ein Recht auf musikalische Bildung in der Verfassung. Die Hessen haben sich Sport in die Verfassung reingeschrieben. Denn warum soll das nicht für Musik und Gesang auch gelten? Wir sind es den Kindern schuldig. Wir haben die jetzt sträflich vernachlässigt in ihrer kulturellen Teilhabe. Da ändern auch diese 20 Euro oder so Pakete nichts, mit denen man dann versucht zu übertünchen, welche strukturellen Probleme wir haben. Wir haben eine Projektivität, dass wir sagen, wir müssen fassen alles in Projekte, da wird alles gut. Nein, Projekte verpuffen und es gibt keine Strukturen, die einfach die Generation stützen. Und ich glaube, wir sind das den Kleinen schuldig, unser volles Engagement und Augenmerk auf sie zu richten und alles zu tun, um Musikkultur an diese jungen Menschen ranzubringen.
Jetzt haben Sie gerade die Lieder aus unterschiedlichen Kontinenten erwähnt. Also das ist ja auch natürlich ein Thema, das da dahinter steckt, dass wir ja vor allem auch ein mitteleuropäisch geprägtes Liedgut haben, Repertoire. Also dass es eben vielleicht auch darum gehen könnte, die Chöre diverser aufzustellen, Herr Kreuz?
Wir sind ein Einwanderungsland. Das ist vielleicht noch, hat sich noch nicht überall rumgesprochen, aber schauen Sie sich um. Wer kommt denn in die Kindergärten? Wo sind die Integrationsbedarfe, die Sprachbedarfe? Die Sprachbildung darf man bloß nicht den Logopäden oder den Philologenverbänden überlassen. Dann würden die auch noch Chinesisch in die Kindergärten reinbringen. Natürlich ist in Sprachen Kindergärten gefragt, aber es ist auch Musik gefragt als verbindendes Element und eben auch, weil es indirekt auch eine große Sprachförderungspotenziale bereithält und den Kindern hilft, sich gegenseitig auch wahrzunehmen. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Wenn man 20 Kinder in einen Raum tut, dann heißt das nicht, dass sie sich wahrnehmen, wenn die in verschiedenen Bauecken oder Malecken aktiv sind, sondern die brauchen auch die Punkte, wo sie zusammenkommen, aufeinander hören, sich synchronisieren. Weil da entstehen auch soziale Lerneffekte, entsteht Empathie, es entsteht Kooperationsverhalten. Und wir können gesellschaftlich nur vorankommen, wenn wir die von Frau Grotjan angesprochenen Singularitäten überwinden. Aber wo überwinden wir die? Doch nicht mit Whittaker, sondern indem wir bei den Kleinen anfangen und denen beibringen, dass sie nicht alleine sind auf der Welt.
Also Sie sagen damit auch Chormusik und vor allem, wenn man es auch divers, sage ich jetzt mal, denkt, dann kann das eben auch integrativ sein.
Absolut. Das ist eigentlich die Chance und wir sind aber weniger integrativ als, und das auch wiederum aus historischen Gründen, exklusiv. Wenn Sie sich die Soziodemografie von Körn anschauen, dann sehen Sie da drin 50% Akademiker oder mit akademischer Ausbildung. Sie sehen 0% Menschen, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Ganze gesellschaftlichen Teile sind vollkommen ausgeschlossen vom Chorsingen. Deswegen ist das Chorfest auch eine Feier der Mittelschicht, die natürlich auch merkt, dass die Lage prekärer wird, dass viele Menschen sozialen Abstieg fürchten. Und das ist auch in gewissermaßen ein Gradmesser. Aber um das Chorsingen und die Potenziale wirklich zu verbreitern, gibt es keinen anderen Weg, als klein anzufangen.
Ja, gut. Jetzt war aber ja von der Einwanderungsgesellschaft die Rede und die Menschen, die unsere, in Anführungsstrichen, Kultur hier jetzt zunehmend bereichern, kommen ja teilweise aus Gesellschaften, in denen zwar viel gesungen wird, im Alltag viel mehr als vielleicht so in unseren deutschstämmigen Familien, aber die keine Chöre haben. Ne? Also man könnte vielleicht da sich auch anders orientieren, wenn wir jetzt sagen, uns ist das Singen wichtig, auch das gemeinschaftliche Singen. Müssten wir dann nicht vielleicht außer den Liedern aus anderen Kulturen, was Sie vorhin vorschlugen, was ich auch wunderbar finde, aber nicht vielleicht auch die Musizierformen uns mal anschauen und von Kulturen lernen, in denen das gemeinschaftliche Singen noch ganz gesund funktioniert, aber ohne Chor?
Herr Puschke, wir sind jetzt am Ende der Sendung. Wie würden Sie das mitnehmen? Also gerade eben auch im Blick auf die Einwanderungsgesellschaft, in der wir leben. Wie kann man das formen? Wo sehen Sie da Potenziale? Wie kann man sich da weiterentwickeln?
Ich habe mich letzte Woche hier in Nürnberg mit Jochen Kühling getroffen. Mit dem arbeite ich schon lange zusammen. Der hat 2013 hat er ein Projekt entwickelt. Ich weiß gar nicht, wo er die Förderknete herbekommen hat, aber es gab mal welche und das war gut. Das heißt Heimatlieder aus Deutschland, dieses Projekt. Ah. Heimatlieder aus Deutschland klingt natürlich erst nach Volksliedern, sind es auch. Es sind Lieder, Musiken, Kombos, Bands, Chöre von eingewanderten Menschen aus erster, zweiter, dritter Migrantengeneration, sprich das, was seit den 1960er Jahren nach Deutschland gekommen ist. Koreanische Krankenschwestern in Marzahn, marokkanische Lieder, total perkussiv, total groovy, die gesungen werden, kroatische Männerchöre und so weiter. Musik, die wir nicht kennen, also ich kannte sie zumindest bis jetzt nicht, ganz klar, die in Deutschland gesungen wird und die Heimat ist für diese Menschen, die zum Teil Deutsche sind und hier vielfältig leben und sich organisieren. Und wir machen nächstes Jahr in Nürnberg, da werde ich das Festival, das weiß mein Gremium hier noch gar nicht, ich werde das Festival beenden mit diesem Konzert Heimatlieder aus Deutschland. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das aufziehe, aber ich weiß, dass ich da einen Staatsempfang dran hänge, wo dann Herr Söder sich irgendwie weiterbilden kann und wer sonst. Und ich weiß auch, dass ich das mit dieser Community verbinde, die ich jetzt mit der Friedhilde Trün hier aufbaue. Das sind diese praktischen Dinge, wo ich weiß, okay, ich habe in diesem Singbach-Projekt jetzt 10 Grundschulen drin, die total heterogen sind, wo eben nicht diese bürgerliche Mittelschicht ist. Und genau mit denen werden wir jetzt in die Recherche gehen, in die Interviews gehen und rauskriegen, wo finden wir diese Heimatlieder aus Deutschland, die wir nicht kennen und wie machen wir daraus ein performatives Projekt und auch ein Mitmachprojekt. Ob es klappt oder nicht, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, in solche Risiken muss man zumindest, wenn man das Glück hat, Konzertveranstalter sein zu dürfen oder Festivalmacher. Das heißt, man muss ja auch immer ein Stück weit gucken, wie kann ich Leute ja entzünden und begeistern, in so einem Festivalrausch was mitzunehmen und auch in den praktischen Alltag zu überführen. Dann merken Sie, da habe ich jetzt gerade sehr große Lust drauf und das wäre meine Art, praktisch auf die Frage zu antworten.
Also, das sind gute Gründe, nach Nürnberg zu fahren. Das war das SWR2-Forum mit einer Stimme. Warum singen wir im Chor? Ich bedanke mich bei den Gästen, Professor Dr. Rebecca Grotian, Musikwissenschaftlerin, Universität Paderborn und Hochschule für Musik Detmold, Professor Dr. Gunter Kreuz, Musikwissenschaftler, Universität Oldenburg, Moritz Puschke, Musiker und Intendant des Musikfests Ion Nürnberg. Der Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.